Es ist das Comeback des Jahres, wie Phönix aus der Asche, wieder Dollar zum Euro, wieder Euro zum Franken. Er ist zurück in alter Stärke, unser King auf Aussitzen, Robert Kleedorfer.
Sie hören den Kurier.
The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerinnen, lieber Anleger, herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio, wie immer, nein, kann ich gar nicht sagen, endlich wieder mal, ja. Robert Kleedorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger, ja.
Du hattest ja letzte Woche gesundheitliche Probleme und daher mussten wir Ziemlich gut veranlagt de facto ausfallen lassen. Eine ganz kurze Folge mit zwei Raps ist übrig geblieben, aber was uns alle interessiert, wie geht's der Fed, wie geht's der EZB, aber vor allem, wie geht's Robert Kleedorfer?
Danke, danke. Ich bin wieder bewegungsfähig, mein eingeklemmter Nerv hat sich ziemlich beruhigt. Und ich kann wieder in die Tasten hauen. Das Problem war eben das Aussitzen. Das hat in dem Fall nicht funktioniert, so wie an der Börse. Und deswegen viel Bewegung, viel Tatendrang sollte sein.
Du hast gerade gesagt, das Aussitzen hat nicht funktioniert, so wie in der Börse. Das zeigt mir einen gewissen Läuterungsprozess. Oft ist es eine Gange zu einer Katharsis.
Ja, dazu kommen wir noch bei gewissen Aktien im Laufe der Folge. Stimmen.
Also ich sage es ja immer, mehr Bewegung, nicht nur Kleberpizzen essen und eben auch nicht so viel sitzen oder aussitzen. Aber du hast sicherlich ein bisschen zu wenig auch Fit mit Philipp geschaut.
Ja, das kann sein, ja. Ja, der hat sich jetzt leider verabschiedet, aber die wunderbare Conny Kräuter.
Aber er kommt ja wieder.
Er kommt wahrscheinlich wieder auf Servus TV, ja.
So ist es. Unser Action-Philipp von Radio Energy vor vielen, vielen Jahren.
Ah, der war das?
Das ist Action-Philipp, ja.
Jetzt nein.
Jetzt habe ich mal wieder was aufgelöst für dich, ja. Gut, welche Themen haben wir heute, abgesehen von Action-Philipp und Conny Kräuter? Ich schaue mir an, wie es mit dem Nasdaq weitergeht. Da tut sich in den letzten Wochen kurstechnisch leider nicht viel Positives. Im Gegensatz zu Gold, das ein neues Rekordhoch erzielt hat, dafür schwächelt der Franken. Woran liegt das eigentlich? Cathie Wood geht auf Distanz zur künstlichen Intelligenz. Wie geht es den Aktien von Netflix? Will ja gerade Preiserhöhung wieder mal. Mhm. Trump Media, die Aktie, die, wie soll ich sagen, keinen Boden kennt. Und nicht zuletzt, wie kann es anders sein, du hast das ja schon befürchtet, wir reden auch über diesen amerikanischen Autohersteller mit R vorne und Ivian hinten.
Ja, ja.
Verrate nicht zu viel.
Ich schon recht. Bohre nur in meinen Wunden.
Und schütte Salz hinein.
Ja, nicht nur in meinen körperlichen, sondern auch in meinen finanziellen Wunden. Das gefällt mir besonders gut. Ja, ja, ja.
Das ist halt so.
Ja. Ja, ich habe Neuigkeiten aus der heimischen Investmentfondsbranche, widme mich noch einmal der Quellensteuer und den Aktien von Lufthansa und Warta. Beginnen möchte ich aber mit dem Angriff des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende. Ja, wer geglaubt hat, das wird jetzt die Börsen groß erschüttern, der hat sich wieder mal geirrt. Wie so oft haben politische Börsen kurze Beine. In dem Fall eigentlich so gut wie gar keine. Die Märkte haben am Montag unspektakulär reagiert. Sie schlossen in Europa im Plus, in den USA leicht im Minus. Allerdings war das eher dem Umstand geschuldet, dass Konjunkturzahlen robust ausgefallen waren und die Sorge nun ist, dass die Zinssenkung später kommt als erhofft. Und es wird auch gemutmaßt, dass die EZB voranschreiten wird bei den Zinssenkungen. Ja, und auch der Ölpreis zeigt sich unspektakulär. Offenbar glaubt niemand an den Finanzmärkten, an den großen Krieg im Nahen Osten. Ich hoffe, Sie behalten recht.
Ja, und nicht nur die Konjunktur in den USA ist robust ausgefallen, wie du gesagt hast, leider auch die Inflation, muss man auch sagen. Die erweist sich nämlich als hartnäckiger als erwartet. Zwar nur 3,5%, das klingt jetzt ein wenig nach dem, was man so gewohnt ist aus dem letzten Jahr, war halt noch immer deutlich unter dem Ziel von 2%.
Aber und besser als Österreich.
Ja, also auch, ja, besser als Österreich, gut. Das wird die Fed natürlich, das größte Inflationsziel ist better than this Austria thing, we don't know about. jedenfalls, wir haben 4,2, das stimmt, und die haben 3,5. Sie wollen dann mal gerne 2 haben und das Problem ist auch in der letzten Zeit geht's überhaupt nicht mehr runter. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt immer so 3,4, 3,5, 3,4, ja. Und was passiert? Wertspeicher wie das gute alte Gold legen zu. Charttechnisch lieben technische Analysten derzeit Gold. Fast alle Indikatoren stehen auf Buy. Und wie gesagt, bei etwas, was nur einen Wert hat, weil es viele haben wollen, da ist die Charttechnik meiner Meinung nach wichtiger als bei Aktien, weil du kannst schwer ein KGV von Gold berechnen. Ne? Das liegt einfach dort, dann kommt jetzt nichts raus. Innerhalb eines Jahres ist Gold um 22% gestiegen. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt eines zukaufen, bin aber froh, dass ich es habe.
Ja.
Kommen wir weiter zum Bitcoin. Das Halving steht ja bevor. Wann es genau stattfindet, das ist noch nicht ganz klar, denn es hängt ja von der Bitcoin-Blockchain ab. Wenn sie den 840.000. Block erreicht, dann wird gehalft. Jetzt die Frage, wann ist das?
Ja, angeblich rund ums Wochenende.
Rund ums Wochenende, genau. Ich habe mir heute schon so den Huffing-Ticker angeschaut. Das war total wirklich spannend zu sehen.
Okay.
Ja. Und was passiert dann? Du bekommst dann für die Rechenleistung, die du zur Verfügung stellst, um Transaktionen durch Blöcke zu validieren, nur mehr halb so viel Bitcoins wie zuvor. Naja, und das alte Gesetz, wenn etwas rarer wird und alle wollen es haben, dann wird es teurer. Die Frage ist halt immer bei Bitcoin, ist das Ganze bereits eingepreist oder nicht? Die meisten gehen davon aus, eher ja. Mhm. Aber charttechnisch sagen die Analysten, die sich auf technische Analysen spezialisieren, auf Tagessicht eher ein Sell, aber auf Wochensicht und Monatssicht eher ein Buy. Also mittelfristig schaut es da gar nicht mal so schlecht aus.
Wir werden das jedenfalls in der nächsten Folge genau analysieren.
Ist immer lustig, Chartanalysen machen anschauen ist ja viel lustiger als im Vorhinein.
Natürlich. Wir machen es uns auch manchmal einfach. Ne?
Genau. Eher dahin wie der Robert letzte Woche, schleppt sich der Nasdaq.
Sehr witzig.
Ja, also. Seit dem Höchststand vor 4 Wochen in Summe um schon mittlerweile 4% runter, noch kein Beinbruch, aber auch heute wieder ein leichter Rums. Es soll jetzt noch ein bisschen runtergehen, aber auf Monatssicht sagen die Charttechniker nach wie vor bergauf, weil dieser große Korridor dazu immer breiter wird aufgrund der Schwankungen, zeigt immer noch nach oben. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich mache in Sven mal nix, nicht, dass ich aussitzen würde, ja, Obacht, ja, also kein Verdacht in die Richtung, aber ich weiß es einfach nicht und werde dann irgendwo mal weiter unten vielleicht mal auch mal was verkaufen oder zukaufen, je nachdem, welcher Wert
es ist. Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist ja auch schon seit Jahresbeginn super gelaufen. Also.
Ja, wir sind jetzt auch nur mehr 6% übrig.
Ah, jetzt sind es nur noch 6%?
Ja. Okay. Ja, 6,5%.
Ja, wir hatten
schon 10 gehabt. Ne?
Ja.
Das ist ja das Gemeine, ne? Wenn es von oben runter geht, ist der Prozent mehr wert als von unten auf. Ne?
Ja,
das ist
richtig.
Der alte Tücke der Prozentrechnung, und wie wir immer gerne sagen, für die Aussitzer unter uns, wer auch immer sie sind, wir stehen da im Studio übrigens, vielleicht fühlst du dich auch schlecht, das ist ein Sessel, magst du nicht
nehmen? Nein, bloß nicht sitzen.
Nein, aber wenn eine Aktie von 100% oder von 100 auf 20 sinkt, dann sinkt sie um 80%. Ja. Wenn sie auf 20 auf 100 steigt, muss sie halt um 400% steigen. Ne?
Mhm.
Und klingt komisch, ist aber so.
Wir werden sehen. Das Jahr ist ja noch nicht so alt, deswegen können wir noch hoffen, dass sich das mal ein bisschen ausbaut.
Und Wahljahre in den USA sind angeblich immer gute Anlegerjahre, sagt man. Schauen wir mal, ob es so ist.
Genau. In unserer letzten Folge haben wir uns ja wieder mal ausführlich mit der Quellensteuer beschäftigt und in welchen Ländern es für Privatanleger am einfachsten ist, Geld zurückzuholen und in welchen nicht. Und dazu haben wir eine Hörerfrage erhalten. Gottfried schreibt:
Ich habe mich vor einiger Zeit mit diesem Thema mit meinem Bankbetreuer gewidmet. Es ging um italienische Aktien. Da haben wir letztens darüber berichtet. Italien ist da jetzt nicht ganz so proaktiv.
Ich habe zum Glück keine.
Nicht ganz so. Ich habe zum Glück UniCredit und ich liebe sie. Aber nicht wegen der Dividende. Aber für deren Dividende schreibt unser Hörer Gottfried, ich 1140,22 Euro an Steuern abgezogen bekommen habe. Das ist einiges an Geld. Angesichts dieser Summe habe ich die Absicht geäußert, mir diesen Betrag zurückzuholen, da ich aus italienischer Sicht die Wiesenausländer bin. Dabei wurde mir mitgeteilt, ca. 100 Euro Gebühr für Formulare, ca. 70 Euro Spesen der eigenen und der fremden Bank, dazu noch Mehrwertsteuer von ca. 20%. Diese Beträge sind ja unabhängig von der Höhe der Steuer, somit der Schluss, je kleiner die Steuer, desto höher der potenzielle Anteil der Gebühren. Damit rechnet sich der Aufwand für kleine Dividenden überhaupt nicht, gut in seinem Fall.
Vielleicht dann schon.
Ja. Unabhängig davon habe ich als EU-Bürger erwartet, dass die Rückerstattung der Quellensteuer im Zuge der Verwaltungsvereinfachung für die Bürger einfach, überschaubar und kostengünstig gelöst worden ist. Noch dazu, wo all diese Dinge computergestützt erledigt werden und deshalb sogar mehrsprachig realisiert werden können. Meine Erwartungen wurden aufgrund dieser Informationen enttäuscht. In Nicht-EU-Ländern ist es einfacher, zu einer Rückvergütung zu kommen als innerhalb der EU. Jetzt holt das sehr weit aus. Damit hat die EU in dieser Hinsicht ihre Existenzberechtigung wieder einmal in Frage gestellt.
Gut.
Ja, also das Kind jetzt gleich mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, es wäre auch nicht leichter, wenn Italien nicht in der EU wäre.
Ja, aber man könnte natürlich erwarten, dass es leichter wäre.
Ja, das sollte man erwarten. Vollkommen richtig.
Ja. Ich auch so. Ich habe mich jedenfalls aufgrund der Mail wieder mit Raquest in Kontakt gesetzt. Ihr könnt euch erinnern, das ist jener deutscher Finanzdienstleister, der diese Erhebung durchgeführt hat für uns. Raquest rät bei Italien eher zu ETFs, weil die können nämlich vorab die Steuer befreien. 170 Euro an Spes und Gebühren hält Rackwest für viel zu hoch und rät zu einem Anbietervergleich. Und bezüglich der EU-Kritik heißt es, die Europäische Kommission hat eine Vereinfachung des Quellensteuerwesens angestoßen, da aber indirekte nationale Steuern der Einstimmigkeit im Rat bedürfen, rechnen wir vor 2029 mit wenig Verbesserung. Aber es ist schon fair zu sagen, dass sich einiges digitalisieren wird.
Warum rechnen die mit, dass es 2029 eine Einstimmigkeit im Rat geben wird? Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ist.
Nein, rechnen wir vor 2029.
Ja, aber was ist dann? Also was ist 2029 dann anders als jetzt? Wenn die Italiener im Rat sagen, wir wollen nicht, dann werden es 2029 auf einmal sein.
Ja, nicht nur die Italiener, sondern alle, ne?
Ja, genau. Also Einstimmigkeit ist halt eine blöde Geschichte.
Ja.
Kommen wir aus der EU zu außerhalb der EU und mit einem alten Beaumont der Witz. Weiß der Robert, woran man erkennen kann, dass die Schweiz ökonomisch erfolgreicher ist als Österreich?
An den Wirtschaftsdaten allgemein.
Ganz einfach, auf der Schweizer Fahne ist ein Plus und auf der österreichischen ein Minus.
Ein billiger Witz.
Aber Achtung, das stimmt nicht, jedenfalls derzeit, denn der Franken ist zum Euro gesunken.
Ah, da könnte man hinfahren dann. Da könnte man sich was leisten.
Also ganz günstig. Also jetzt kostet das Bier nur umgerechnet nur mehr 8 Euro, nicht mehr 10. Ja. Seit Jahresanfang um 4% runter. Und das sage ich deswegen, weil es ja in den letzten Jahren eigentlich immer nur eine Richtung gab, Franken rauf, ja. Euro runter. Und warum ist das passiert? Weil die Schweizer Notenbank die Zinsen gesenkt hat, und zwar von 1,75 auf 1,5%. Das klingt jetzt nicht viel.
Ja, prozentuell gerechnet.
Prozent, aber natürlich, prozentuell berechnet ist es schon einiges. Und sie war die erste Notenbank, ja, die diese Zinswende gemacht hat. Und deswegen weichen Anleger jetzt in den höher verzinsten Dollar- oder Euro-Raum aus. Der Dollar ist seit Weihnachten zum Franken sogar um 7% gestiegen.
Na, das wäre was für Währungsspekulanten.
Na, Wahnsinn, ja, das mache ich dann, wenn mir wirklich fad ist. Nein, das Währungen vorhersagen, das habe ich aufgegeben. Das habe ich im Podcast mich schon so oft blamiert. Das tue ich jetzt einfach nicht mehr. Aber bleiben wir doch kurz beim Thema, Robert. Du erinnerst dich doch noch an damals an die Frankenkredite.
Oh ja, was für eine schöne Zeit das war für viele Anleger, die jetzt nicht so gut realisiert haben. Ja, also Kredite, Fremdwährung, Stop-Loss, das war nichts mit Stop-Loss, weil alle gleichzeitig dann bestens ausgeführt haben wollen. Und das ist nicht gegangen. Ich glaube, es war 1,10.
1,16, glaube ich. Glaube ich, aber ist wurscht. Also
ja.
Die Idee war damals, dass da jeder Bankbetreuer gesagt hat, naja, also da haben sie einen Frankenkredit und jetzt steht der Franken bei 1,24. Und
genau.
Also der Euro war mehr wert als der Franken, muss man sagen. Also
genau.
Der Euro stand bei
1,24. Das war noch anders
Franken,
damals.
Ja. Andersrum, ja. Und irgendwann einmal, wenn das auf 1,16 runtergeht, dann werden sie einfach automatisch in Euro gewandelt. Das
genau.
Heißt, ihr Risiko ist völlig überschaubar.
Genau, und dann hatten halt alle diesen Stop-Loss bei 1,16. Und dann hat es halt einige Zeit gedauert, bis die Systeme gegriffen haben und diese Order ausgeführt haben. Ja, und dann waren einige dann ziemlich tief unter 1,16, diese Wandlung, diese automatische, und das landete vor Gericht.
Genau, also manche wurden erst bei 0,97 gewandelt.
Ja, ganz, die, ganz
und
schlimm.
Dann, und hatten dann 20% mehr Schulden als vorher, ne?
Genau.
Als einfach gewandelt wurde.
Und diese Differenz zu den 1,16 wurde dann, mussten dann die Banken jedenfalls ersetzen oder rückerstatten, haben die Gerichte geurteilt, was
ja,
ich
Leute,
auch richtig finde.
Oder Leute überhaupt zurückkonvertieren in den
Banken. Oder sogar ganz zurückkonvertieren, ja. Richtig.
Damit sind wir nämlich beim Thema Stop-Loss. Dazu haben wir eine Hörermail bekommen vom Sebastian.
Ja, hallo Sebastian, danke für deine Mail. Hallo zusammen, schreibt Sebastian. Erstmal meine herzliche Gratulation zu eurem Podcast. Jeden Donnerstag ein Fixtermin.
Dankeschön.
Da ich nicht vorhabe, bis zum bitteren Ende alles auszusitzen, siehe Rivian.
Ja, da kommen wir noch dazu heute, ja.
Ja. Da hat man inzwischen vermutlich Hornhaut am allerwertesten, schreibt Sebastian. Ja.
Ich schau mal.
Momentan nicht, weil ich ja mehr stehe als sitze oder versuche das zu tun. Oder und sich auch mal die eigene Meinung zu einem Unternehmen ändert, habe ich bei John Deere einen Stop-Limit-Kurs bei Lang Schwarz gesetzt. John Deere, ich glaube, das kennen wir, da hat Rüdiger schon mal drüber gesprochen.
Traktorhersteller, mittlerweile ein echtes Hightech-Unternehmen, die über Fernbedienung gestohlene Traktoren aus der Ukraine, die nach Russland
verbracht wurden,
abgedreht haben.
Ja, das fand ich super. Lang Schwarz jedenfalls, weil günstigere Gebühren und längere Handelszeiten, sagt Sebastian. Wenn man nicht den ganzen Tag Kurse beobachten kann, ist ein Stop-Limit ja theoretisch eine gute Lösung, falls man sich noch nicht ganz sicher ist, wie sich ein Kurs entwickeln wird oder wenn man dem Kurs doch noch eine Chance geben will. Nun wurde ich allerdings unerwartet früh ausgestoppt. Wenn man sich die Anhänge, also er hat uns Attachments geschickt, ansieht, macht es den Eindruck, als wenn Lang und Schwarz nachbörslich auf Einkaufstour gegangen wäre. Der Kurs schnellt runter, Der Stop wird ausgelöst und steigt dann wieder auf das vorige Niveau. Bei langem Schwarz auf der Homepage kann man sehen, dass exakt mein eigenes Volumen eingesammelt wurde. Habe ich den Stop-Limit-Kurs falsch gesetzt, beziehungsweise habe ich da was nicht richtig verstanden, oder ist das ein Problem, welches OTC-Geschäfte, weil unreguliert, betrifft? Wäre mir das bei einem regulierten Handelsplatz vermutlich auch passiert? Macht es Sinn, bei langem Schwarz zu reklamieren? Fragt alles Sebastian. Wie seht ihr das?
Ja, also vielen Dank für die Mail und eine Fülle an Fragen. Also zuerst mal für alle, was ist ein Stop-Loss? Also du gibst ein unteres Limit ein, zu dem du die Aktien verkaufen möchtest, weil du den Verlust begrenzen willst. Also gerade an der Nasdaq im Moment keine schlechte Idee. Das ist der Stop. Na, wie wir vorher beim Franken-Beispiel gesehen haben, ist der Stop alleine aber keine Garantie dafür, dass man die Aktie nicht deutlich billiger als den Stop-Kurs verkauft. Denn wenn sich zum Stop-Kurs kein Käufer findet, wird die Aktie nach Unterschreiten des Stop-Kurses mal an sich als bestens verkauft. Mhm. Bestens klingt immer super.
Es ist aber nicht bestens.
Kann sein, muss es nicht sein.
Ja.
Nämlich sie dann den Höchstbietenden verkauft. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Die Aktie steht bei 22, ich habe 100 Stück, ich setze den Stop-Loss auf 20. Die Aktie sinkt auf 19,80 zum Beispiel. Mein Stop-Loss wird aktiviert. Die ersten drei Aktien verkaufe ich um 19,80, weil da eine Kauforder drinnen war. Leider ist die nächsthöhere Kauforder bei 15, das heißt den Rest verkaufe ich mit 15. Das heißt, ich würde deutlich mehr Verlust machen, als ich eigentlich geplant hätte. Um das zu vermeiden, hat der Sebastian was Gescheites gemacht, nämlich eine Stop-Limit-Order gemacht. Hier definiert er auch noch ein unteres Limit zusätzlich, unter dem er keinesfalls verkaufen
möchte. Das finde ich auch sehr gescheit gemacht.
Ist absolut gut gemacht. In unserem Beispiel hätte ich zum Beispiel auf 17 legen können. Also hätte ich sagen können, unter 17 verkaufe ich es nicht. Das heißt, wenn es gleich runterflötzt auf 15, bin ich deswegen trotzdem kein reicher Mensch, weil ich meine Aktien nicht verkauft um 17. Ich sitze halt noch immer auf meinen Aktien, aber ich habe sie nicht verkauft. Und wenn sie später wieder raufgehen sollten, dann freue ich mich. Ich werde jetzt nicht ausgestoppt, wie man sagt. Und Sebastian hat uns viele Attachments geschickt, unter anderem ein Foto vom Kursverlauf. Und genau wie am Limit, das Sebastian gesetzt hat, also dem untersten Kurs, zu dem er verkaufen wollte, hat die Order ausgelöst. Wäre natürlich lieber gewesen, wenn es beim Stop gewesen wäre, weil der Stop ja immer höher ist als das Limit beim Verkauf. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Das Problem liegt, glaube ich, an der geringen Liquidität des Finanzplatzes, in dem Fall nach 22 Uhr bei Lang und Schwarz. Kursbildungen auf Märkten mit weniger Teilnehmern werden immer stärker schwanken als auf größeren Märkten, weil es kommt halt seltener zu einer Transaktion, seltener zu einer Kursbildung. Das heißt, Verkaufs- und Kaufsorders, das Spread ist immer größer bei kleineren Märkten, dadurch hast du auch größere Schwankungen.
Und dann hat man auch noch einen Titel wie John Deere, der jetzt in Europa vielleicht jetzt nicht gerade so geläufig ist.
Genau, in dem Fall eben John Deere. Und ich habe mir das angeschaut. Am Dow Jones wurden am gleichen Tag 1,8 Millionen Stück John Deere gehandelt. Die waren damals so bei $390. Also an einem Tag $700 Millionen Liquidität auf dieser Aktie. Und da gibt es praktisch immer eine Kursbildung, die nahe bei der letzten Kursbildung liegt. Dann hast du wirklich eine Kurve, die kontinuierlich ist. Bei einem deutschen OTC-Broker noch dazu um 22 Uhr am Abend gibt es wenig Transaktionen, da kann ich natürlich reinschauen und ausprobieren und sage, ich hau mal ein paar Kauforders rein und wenn sie auslöst, löst sie aus. Ja, also das kann ja auch jemand ausprobiert haben einfach und sich gespielt haben. Und deswegen mein Tipp wäre einfach, natürlich kann es theoretisch immer passieren, aber wenn du möglichst wenig negative Kursüberraschungen haben möchtest, handel an einer Börse mit hoher Liquidität.
Ja, ich denke, dass halt der Broker hier günstiger war, als wenn man es direkt an
Dow. Ja, ich habe auch Lang und Schwarz.
Gemacht hätte.
Ich habe auch Lang und Schwarz, weil er mit Dadat. Und am Screenshot konnte ich erkennen, dass auch unser Hörer bei der Dadat ist.
Okay.
Kam mir bekannt vor, dass Leo. Ja, das ist schon okay für sowas. Ich würde vielleicht nicht unbedingt Limit setzen. Ich bin aber generell ein Investor, der das nie macht. Ja. Ich bin immer der Typ, der sagt, ich will es jetzt haben, ich kaufe es einfach fertig. Taugt man immer, ich verkaufe es. Aber du bist ein bisschen anders drauf, Robert, was das betrifft.
Ja, verkaufen tue ich ja de facto fast nichts.
Genau,
ne?
Genau. Hast du noch diese holländischen Tulpenzwiebel von dieser 16. Jahrhundert-Geschichte zu Hause?
Ja, und beim Kauf bin ich eigentlich auch nicht der Bestensmann.
Okay, das sind wir andere Typen.
Ja, ich kann sie dann irgendwann nochmal probieren, wenn mir der Kurs behagt. Ja, ne?
Solange die Orders billig sind, ist das alles kein Problem.
Natürlich. Kommen wir zu einem anderen Thema. Am 15. April war Weltfondstag. Seit Jahresbeginn performten Aktienfonds mit Schwerpunkt Euroland mit 12,4% am besten, gefolgt von Aktienfonds Japan mit 11,2%. Also Japan auch heuer wieder voll im Trend.
Ja, alles außer Sony, ja, wie ich sagen kann.
Ja. Ja, so hat man mal. Ja, jeder greift einmal daneben. EU-Aktienfonds performten mit 7% auch ganz ordentlich und Ja, jetzt kommt's. Aktienfonds aus Österreich hatten leider nur 0,6%.
Ja.
Ja, aber da ist noch Potenzial,
sag ich. Das Jahr ist noch kurz, gell?
Also ja, eben. Ja. Ja, ja. Bemerkenswert, weltweit wird etwa die Hälfte des in Fonds veranlagten Vermögens bereits nach ESG-Kriterien verwaltet. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
Robert, magst du noch mal erklären, was ESG bedeutet?
Ja, das sind die Social Behavior Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien.
Genau,
und Umwelt, Soziales und Governance. Corporate Governance.
Genau.
Und ja, bin überrascht, aber das ist halt vielleicht auch Teil Marketing dahinter. Ja.
Ich würde dann an ESG glauben, wenn ich endlich mal die Umrechnungstabelle habe, wie viele Tonnen CO2 sind, wie viele Frauen im Vorstand.
Mhm.
Hart formuliert. Ja, es ist für mich nach wie vor, ja, jedes dieser drei Kriterien ist ernst zu nehmen und gut, aber wie man sie gegeneinander aufrechnen möchte, ist mir ein völliges Rätsel.
Ja, also auch dieses Thema, dem werden wir uns sicher weiterhin des Öfteren widmen. Interessant auch, das österreichische Fondsvolumen der heimischen Wertpapiergesellschaften erhöhte sich im ersten Quartal um rund 4% auf knapp 210 Milliarden Euro. Die Netto-Mittelzuflüsse von 1,2 Milliarden Euro, und jetzt kommt es, entfielen zur Gänze auf institutionelle Anleger. Also Privatanleger haben da de facto nichts in Fonds investiert. Offenbar, ich interpretiere es jetzt so, wenden sie vermehrt ETFs zu.
Ich kann mir gar nicht vor, also warum sollten die das tun?
Ja, verstehe ich auch nicht. Aber die Fondsbranche sagt, Sparbücher sind zu einer stärkeren Konkurrenz geworden. Weil es jetzt wieder Zinsen gibt von 3-4% zum Teil. Ja,
ja, 3-4% Zinsen bei 4,2% Inflation. Warte, wie nenne ich das, wenn ich die Käste abziehe?
Ja, ja, dann sind wir jetzt wieder fast wieder bei unserem Versicherungsthema.
Nein, sag's nicht. Wir reden jetzt nicht über Lebensversicherung, wir machen das Fass heute. Heute bleibt das Fass zu. Katie Woods, die Chefin von ARK Invest, hat den Verkauf von Nvidia-Aktien aus ihren ARK-ETFs erklärt. Wir erinnern uns, sie hat ja vor einem Jahr, viele sagen vom Timing her nicht ganz geschickt, weil sie die Aktie damals verdreifacht hat, gesagt, die haut sie jetzt raus. Sie sieht weiterhin großes Potenzial in der KI-Technologie, bemängelt aber aktuell fehlende Anwendungsfälle und eine zu geringe Rentabilität für Nvidia. Jetzt muss man fairerweise sagen, sie steht mit dieser Meinung relativ alleine da. Ich habe mir das angeschaut, was andere Analysten sagen. Und Nvidia 32 Bewertungen von 30 grün, ne, 2 gelb. Also, also sprich 30 Buy-Empfehlungen. Sie sagt nämlich, ich kaufe mir nur mehr Dinge mit einer Mindestrendite von 15% pro Jahr und das ist zu wenig.
Das ist, ja,
ist eine
ambitioniert
mutige Aussage. Sie räumt aber ein, dass der Zeitpunkt des Verkaufs womöglich nicht optimal war, sagt aber etwas, was ich auch oft sage. Mit dem Geld habe ich was Vernünftigeres gemacht, jetzt in Coinbase investiert und mit diesem unglaublichen Bitcoin-Hype, den wir hatten letztes Jahr, ja, dieses Jahr, ging es Coinbase besser als Nvidia. Sag ich, ja, kann sie natürlich so sehen. Hätte sie aber letztes Jahr Tesla verkauft statt Nvidia
und das Geld gewesen in
Coinbase investiert, na, das wäre ein Wahnsinn gewesen. Ja.
Ja.
Langfristig glaubt allerdings auch Wood, dass KI die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt grundlegend verändern wird. Sie erwartet aber eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums, aber keinen Stellenabbau. Neue Jobs im Bereich Technologie und des Prompt Engineerings würden entstehen. Prompt Engineering ist etwas, was wir immer wieder machen,
ja,
wenn wir versuchen, für diesen Podcast automatisch texten zu lassen. Und manchmal klappt es besser und manchmal klappt es schlechter. Und sie will natürlich, weil sie Amerikanerin ist, Regulierungsmaßnahmen im Bereich Artificial Intelligence komplett ausschließen, weil das Innovationen behindern kann. Sie nennt aber auch ein paar Alternativen zu Nvidia, nämlich sie nennt UiPath, also eine Softwarefirma, Palantir, Arbeitgeber von Sebastian Kurz, PagerDuty, Block und Roblox als interessante Alternativen. Ja, ich muss sagen, ich habe selber Aktien von Roblox, also bis jetzt war es noch nicht so
okay, die
coole Geschichte. Und an Palantir bin ich ja nur mittelbar über die Frau Wood beteiligt, weil ich ja ein paar ARK-ETFs besitze. Tesla übrigens ist für sie weiterhin ein Top-Pick, was echt überraschend ist, weil Tesla dieses Jahr 38% runter. Ja. Trotz des Kursrückgangs hält sie an Tesla fest, denn, und jetzt kommt etwas, was ich echt strange finde, sie sieht das Unternehmen aufgrund seiner führenden Position im Bereich des autonomen Fahrens und des humanoiden Roboters Optimus langfristig gut aufgestellt. Okay, das mit dem Roboter geschenkt, soll alles sein, kenne ich mir nichts aus. Aber das autonome Fahren,
ja,
das gerade jetzt vor kurzer Zeit umbenannt werden musste, und wir kommen heute noch einmal bei Elon Musk am Ende des Podcasts drauf zu sprechen, das als den riesigen großen Fortschritt zu bezeichnen, wenn zum Beispiel Mercedes die einzige Automarke ist, die wirklich autonomes Fahren freigegeben hat, im Geschwindigkeitsbereich unter 30 km/h wohlgemerkt, aber immerhin, ja. Ah, das weiß ich nicht. Also da sehe ich die großen Vorteile nicht. Ich glaube eher, dass sich Tesla, so wie es aussieht, aus meiner Sicht technisch, in eine Sackgasse bewegt hat, dadurch, dass sie einfach gesagt haben, wir brauchen keine Lasersachen, das brauchen wir alles nicht, das geht alles mit AI gesteuert und so weiter. Und ja, man sieht eh, also ich meine, so cool klappt es technisch nicht. Obwohl Nein. ich die Autos mag, aber man muss sagen, sie fahren einfach nicht von alleine. Also das ist...
Wie die eigentlich alle anderen auch nicht.
Genau, also das ist ja auch okay so. Also ja. macht er draußen einen guten Gewinn mit der Bude, aber das riesen super Wachstum aufgrund des technischen Fortschritts.
Das verstehe ich jetzt auch
nicht. Sehe ich auch nicht.
Nein. Okay. Die vielen Streiks im Luftverkehr durchkreuzen die Gewinnpläne der Lufthansa. Nach einem unerwartet hohen Verlust im ersten Quartal rechnet deren Chef Carsten Spohr für das laufende Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn von rund 2,2 Milliarden Euro. Das ist rund eine halbe Milliarde weniger als bisher angepeilt. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Ja. Im ersten Quartal kosteten die Streiks bei der Gruppe selbst und an den Passagierkontrollen dem Konzern rund 350 Millionen Euro und daher lag der operative Verlust nach vorläufigen Zahlen bei 850 Millionen Euro. Ein Teil davon entfällt auf die Auer. Dort belief sich das Minus im ersten Quartal auf 122 Millionen. Das ist der zweithöchste Q1-Verlust in der Geschichte des Unternehmens. Gründe waren auch hier Betriebsversammlungen und die Streiks. Das waren alleine 26 Millionen Euro an Kosten und dadurch entstandene Buchungszurückhaltungen laut Auer 10 Millionen und gestiegene Standort- und Personalkosten.
Man muss aber schon dazu sagen, also wenn sie 122 Millionen versenkt haben, erstes Quartal ist für Airlines immer
das schlechteste, aber das zweitschlechteste.
Ja, also ohne die Streiks und das ganze Zeug wären es noch immer zwischen 80 und 90 Millionen gewesen.
Wäre mehr gewesen, ja, aber nicht
aber klar,
dreistellig, ja.
Kommt, und jetzt kommt dann top dazu, ja.
Könnte der nächste Streik ja bald bevorstehen, weil 90% der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter des Bordpersonals haben den neuen KV-Vorschlag der Auer abgelehnt und ja, wir werden sehen, wann der nächste Streik stattfindet. Ich hoffe nicht so bald. Meine Frau fliegt nächste Woche, ich fliege übernächste Woche. Ich hoffe, wir werden beide unsere Flüge mit Dauer absolvieren können und nicht umgebucht oder gar canceln müssen. Die meisten Analysten raten bei der Lufthansa-Aktie jedenfalls zum Halten. Sie ist seit Jahresbeginn 10% im Minus, seit 5 Jahren schon 56%. Das durchschnittliche Kursziel ist immerhin knapp ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Das KGV liegt bei knapp 5, die Rendite ebenso. Ja, also vielleicht, wenn sich die Streiks beruhigen, könnte es auch wieder mit dem Kurs raufgehen. Vielleicht, Rüdiger, für dich?
Ich habe eine einzige Airline-Aktie, das ist die Ryanair, weil okay. ich den Kostenführer in diesem Bereich gekauft habe. Und ich muss sagen, die hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Ja. Und deswegen habe ich Ryanair gemacht. Wizz Air habe ich nicht gemacht, obwohl sie eigentlich auch dieses Kostenführer-Argument erfüllt, weil sie relativ teuer war im Verhältnis, wenn du KGV betrachtest.
Ja.
Aber ich habe die Ryanair schon genommen, knapp nach Corona-Ausbruch und so weiter. Also das war natürlich eine Zeit, wo die Airlines...
Ja, das ist natürlich gut.
Ja, ich habe mir gedacht, die Leute wollen nach Corona genauso leben wie vor Corona. Und was
Hast
war?
Du Glück.
Die Leute wollten nachher
so Glück leben. Vorausgesehen, ja.
Das war auch wirklich schwierig. Ja. Das war irgendwie klar. Donald Trump hat ja auch eine Aktie, haben wir schon berichtet ein paar Mal, die DJT. Was ist das? Es ist er nennt es Tech Company, die Truth Social betreibt, sein eigenes Twitter-Derivat.
Seine eigene Wahrheit, ja.
Ja. His Truth Social sozusagen. am Montag sind die Aktien um mehr als 13% gesunken. Fake News. Nein, nicht Fake News, kann man nachschauen. Also das kann man ja an der Börse nachschauen, ja. Mittlerweile sind sie auch ein bisschen wieder rauf, aber dennoch innerhalb von 3 Wochen um das ist für Robert Kledorfers Rivian-Erfahrungen wohlfeile 63% gesunken.
Ja, Rivian hat es in dem Zeitraum nicht zusammengebracht, so tief zu sinken.
63 ist wirklich gut. Jetzt ist die Frage, warum. Also abgesehen davon, dass man bei ein paar draufgekommen sind, dass in dem Unternehmen nicht wahnsinnig viel steckt. Aber jetzt sagen sie auch noch, sie wollen 21,4 Millionen neue Aktien ausgeben.
Das macht es also, nicht besser.
Genau, also eine Firma, deren Kurs runtergeht, die kein echtes Geschäftsmodell hat, die Verluste schreibt, deren Liquidität von der Börsenaufsicht in Frage gestellt wird. Was machst du? Du gibst neue Aktien aus.
Natürlich, ist das Beste, was du machen kannst.
Genau. Und die werden jetzt durch die Ausübung von Optionsscheinen emittiert werden. Das heißt, die Inhaber können dann Aktien zu einem vorher festgelegten Preis kaufen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das ist also spannend, wenn ich heute eine Aktie kaufe, also ich melde mich da jetzt an und dann geht bis dorthin der Kurs runter, das alles Doppelte ist wurscht. Ja, kann man vielleicht eher mehr so als NFT des Wertpapiers bezeichnen, wenn man gemein ist. Und das bin ich in dem Fall. Zusätzlich zu diesem neuen Angebot will das Unternehmen bis zu 146 Millionen Aktien von verkaufenden Sicherungsgebern zum Verkauf anbieten, von denen 114 Millionen von Trump selbst gehalten werden. Die können allerdings erst nach Ablauf einer mehrmonatigen Sperrfrist, wir haben darüber berichtet, wegen dieser SPAC-Geschichte, wegen dieser Konstruktion.
Aber ich glaube, es ist ein halbes Jahr die Sperrfrist. Also ja, ein halbes Jahr. Läuft dann bald ab. Ne?
Ja, bald nicht. Ich glaube, ja, das war knapp, Sommers, ne? Knapp vor der Wahl was.
Ja, Oktober, glaube ich. Oder Oktober, ja.
Das Unternehmen ist noch immer mit mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar bewertet, was halt für den guten Herrn Trump eher Papiergeld ist, weil er es eben nicht verkaufen kann. Und die Ausgabe der zusätzlichen Aktien würde normalerweise bei einem Wert eine beträchtliche Verwässerung hervorrufen. In dem Fall frage ich mich wirklich, was verwässert werden kann, weil die Bude ja eh nur Verlust schreibt. Aber es ist nicht so schlimm, weil ein paar Leute kaufen es noch immer. Es gibt zwar keinerlei öffentliche Leistungsindikatoren wie Reichweiten, Abonnenten,
ach, warum
Mitglieder.
Auch.
Ist ja ganz egal, weil ja. Es ist einfach, wir glauben einfach dran. Wir glauben fest dran. Und ich muss sagen, es haben sich so viele Menschen lustig gemacht über, du erinnerst dich, AMC und ja. GameStop und diese ganzen Reddit-Geschichten. Trump macht das gleiche im Maßstab 100:1. Und ja. Alle sagen mir, naja, Donald Trump schon erfolgreicher Unternehmer.
Ein Freund hat mich gefragt, ob er diese Aktie shorten soll.
Ja, und du hast gesagt?
Ich glaube daran, dass es abwärts geht, aber ich bin kein Freund des Shortens.
Ich schon. Also ich glaube, das sollte mir echt mal überlegen.
Ja, der Rüdiger, mal, dann mach.
Um es auch mal zu lernen, wie es sich anfühlt.
Ja, dann shorten wir doch heute mal.
Dann shorten wir. Wir werden uns anschauen und werden schauen, wie es uns geht beim Shorten von Donald Trump. Nee, jetzt hauen wir mal ein paar Hunderter rein und schauen mal, was passiert.
Ja, machen wir das.
Also nicht 100.000, keine Sorge. Also 130 für uns wirklich ein, zwei grüne Scheine. Ja,
ja, das machen wir.
Wir machen es, wir shorten. Wir schlagen ab drauf.
Wir schlagen ab.
So. Wir shorten. Wir shorten Trump. Okay, finde ich gut.
Kommen wir zu einem meiner Lieblingsmodeunternehmen. Haha, der Rüdiger schaut bereits. Adidas.
Da steht der Puma-Schuhe an.
Da muss ich nein, nicht. Stimmt was doch gar Adidas nicht. Adidas.
Schau mal hier.
Guck doch.
Schau mal hier.
Auch Adidas. Ja, wir sind beide Adidas-Brüder.
Beide sind Adidas-Brüder, ja.
Ja. Adidas hat nämlich ein kräftiges Gewinnplus zu Beginn des Sportjahres 2024 abgeliefert und somit liegt das Unternehmen jetzt auf zuversichtlichem Kurs. Der Sportartikelhersteller hat seine Prognose angehoben und erwartet nun für das Gesamtjahr mehr Gewinn und ein höheres Umsatzplus. Ja, Kunst nach dem letzten verbeulten Jahr, dass da mehr rausschauen wird.
Kanye West, ich muss das noch einmal sagen.
Der hat ordentlich hineingeschlitzen. Der Betriebsgewinn soll nun bei 700 Millionen Euro liegen, das sind 200 Millionen mehr als bisher vorausgesagt. Der Umsatz dürfte nun um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zulegen und damit etwas stärker als zuvor erwartet. Zu Jahresauftakt liefen die Geschäfte allerdings deutlich besser schon als erwartet. Der Umsatz stieg um 8% auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn versechsfachte sich auf fast 340 Millionen Euro. 2023, also im Vorjahr, hatte Adidas noch zum ersten Mal seit mehr als 3 Jahrzehnten einen Verlust eingefahren. Jetzt ist man aber optimistisch. Es stehen ja immerhin an die Fußball-EM in Deutschland, die Olympischen Spiele in Paris und das dürfte der gesamten Branche Aufwind geben. Dazu kommt, dass sich die Lagerbestände langsam leeren. Nicht so gut geht es einem
meine
Titel.
Lieblingsaktie.
Ja, sag Rüdiger.
Louis Vuitton Moet. NSI.
Er sagt das so schön. So schön könnte ich das nie sagen, deswegen darf er immer diesen Namen aussprechen, weil es gab Einbußen, ja. Nämlich deutliche, nämlich seine betuchte Kundschaft hat ausgelassen. Im ersten Quartal stieg zwar der Umsatz leicht um 3% auf 20,7 Milliarden. In Euro gerechnet sank der Erlös, also währungsbereinigt, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 2%. Einbußen erlitt der Konzern insbesondere im Geschäft mit Alkoholiker, wie etwa NSI Cognac, aber auch die größte Sparte mit Mode und Lederwaren wie Handtaschen von Louis Vuitton kamen auf vergleichbarer Basis nur auf ein Plus von 2%. Ich glaube, wir müssen unseren Frauen einfach wieder Handtaschen.
Nein, ich schenke dir Aktien, das ist
mir schon. Ja. Bei der Schmucksparte mit Tiffany ging der Erlös organisch auch um 2% zurück. 2023 ging es dem Konzern dank einer starken Nachfrage nach Mode, Schmuck, Parfum sehr gut, das war das beste Jahr nämlich seiner Geschichte.
Netflix, um von der Louis Vuitton-Welt in meine Welt zurückzukommen, Netflix dreht wieder mal an der Preisschraube. In vielen Ländern geht es um 2 Euro oder sind umgerechnet immerhin über 10% rauf. Die Aktie ist auch rauf, seit Jahresanfang um 34%. Aktuell gerade ein bisschen stagnierend, aber ich will nicht klagen, ich habe eben selber Netflix-Aktien.
Ich habe nur ein Abo.
Danke, Robert, dafür. Das ist sehr nett. Danke.
Das tut keins.
Da sieht man wieder die Umverteilung vom armen Robert zu mir. Ja,
ja, so läuft das.
Der arme,
ja,
Konsument, ich der große Kapitalist.
Hast du dir schon ausgerechnet den Anteil von meinem monatlichen Betrag?
Ich hab's probiert, aber mein
Rechner.
Taschenrechner hat nicht so viele Nachkommastellen. Ist nicht gegangen.
Kommen wir zu einer weiteren finanziellen Wunde in meinem Portfolio.
Jetzt kommst du schon selber damit.
Ja, aber das muss man einfach erwähnen, es tut mir leid, das andere ist ja schon schon de facto abgeschrieben, aber hier ist es noch nicht aller Tage Abend. Nämlich Warta, der Batteriehersteller, muss wieder mal um seine Finanzierung bangen. Erst vor gut einem Jahr hat es eine Einigung mit den Gläubigerbanken und dem österreichischen Mehrheitsaktionär Michael Theuner gegeben. Jetzt heißt es, die vereinbarte Sanierung greift zu kurz, um wie geplant bis Ende 2026 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Nun müssen die Verhandlungen mit den Banken neu aufgenommen werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Konzern in einem neuen Sanierungsgutachten eine gute Überlebenschance bestätigt bekommt. Naja, ich hoffe mal. Dieses soll bis Mitte des Jahres vorliegen. Die Banken hätten zugesagt, so lange still zu sitzen oder das Ganze auszusitzen, wie man so schön sagt. Die unsichere Zukunft schockiert die Aktionäre, mich auch eigentlich. Die Aktie brach am vergangenen Freitag nach Bekanntwerden der Meldung um mehr als ein Drittel auf ein Allzeittief ein und liegt jetzt bei rund 8 Euro nur noch. Ausgabepreis war ungefähr 22, dann ging es hinauf bis auf 130, da habe ich leider nicht verkauft.
Ja.
Oder zumindest einen Teil zumindest, wäre nötig gewesen. Warburg Research senkt das Kursziel von 16 auf 7 Euro. Und Warta war Ende September mit 560 Millionen Euro verschuldet, die liquiden Mittel lagen nur noch bei 40 Millionen. Ein Cyberangriff auf Warta im Februar hat die Produktion wochenlang lahmgelegt und die finanzielle Lage noch weiter verschärft. Das grundlegende Problem ist aber, dass das Geschäft sowohl mit kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen für Kopfhörer als auch das mit Energiespeichern für den aus Photovoltaikdächern produzierten Strom schlechter läuft als geplant. Die Nachfrage ist wegen der großen und billigeren Konkurrenz aus China eingebrochen.
Ja, vielleicht kommen ja irgendwie solche Strafzölle. Also es ist bitter, wenn man sich als Anleger auf Strafzölle verlassen muss. Ja,
das kann ich mit meinem liberalen Zugang nicht vereinbaren.
Genau, also das ist der Warta-Aktien, die dich nicht sehr begeistern. Apropos Aktien nicht begeistert, das kommt jetzt, was kommen musste, wir reden jetzt kurz über Rivian. Ich kann ja was Positives über Rivian sagen.
Ja, heute, das möchte ich hören.
Heute sind sie zeitweilig einmal um 2% raufgegangen. Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber vorher waren sie 2% im Plus. Und andererseits, wenn du dich ärgerst, dass du immer so viel Cash zahlst, mit Rivian kannst du wirklich mal ordentlich Verluste realisieren und Cash wegrechnen.
Also, ja, hast du recht, ja.
Muss man als Positives sehen. Du zahlst, Rivian hilft dir, Steuern zu sparen. seit Jahresanfang sind sie um 56% runter. Wo würdest du deinen persönlichen Stop-Loss setzen? Also, oder nach dem Motto, eh wurscht, so viel ist eh nicht mehr. Es ist okay, also ich verstehe das ja.
Jetzt ist eigentlich auch schon wurscht, oder?
Ja, es ist...
Ich meine, wie viel Verlust war es bei dir? Du bist ein bisschen später eingestiegen als ich, ein bisschen günstiger und natürlich früher raus.
Ich
bin raus
bei 17 und hatte in Summe auch, glaube ich, 60% Verlust oder so.
Ja, naja, auch tüchtig.
Nein, mehr, 70-80% Verlust. Ja.
Bei mir ist es ungefähr 90 aber wahrscheinlich oder über 90.
Genau, ich habe dann gedacht, irgendwann einmal, das wenige unschuldige Geld, solange es noch mehr als eine Kleberpizza ist, hat es einen Wert. Da kann man noch was machen.
Ja, an dieser Stelle wie immer der Hinweis, gerade bei diesen Beispielen, Warta, Rivian folgt nicht immer unseren, oder eigentlich folgt prinzipiell nicht unseren Empfehlungen oder unseren Analysen, denn wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, egal welche Art und Weise, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen definitiv keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
Ich hatte heute übrigens großen Besuch bei Krone Hit. Alex Antonitsch war da.
Nein.
Und er hört unseren Podcast.
Wirklich, weißt du, was sympathischer
er gesagt
Kerl.
Hat? Ja, finde ich auch. Nicht nur deswegen, aber das macht ihn nochmal sympathischer. Aber was er noch gesagt hat, war, ich finde es total schade, dass er keine Haftung übernehmen sollen hat. Dann hat er gelacht. Da habe ich gesagt, ja, da machen wir dann eine Premium-Version des Podcasts, die wird sehr teuer werden.
Ja. Keine Haftung. Aber danke, hallo Alex.
Wir kommen jetzt zu einer Aktie, die dieses Jahr bereits 37% verloren hat. Wir kommen zu Elon Musk, aber ich hebe mal ehrlich, Hand aufs Herz, 37%, das kann auch kein Grund sein, auf einmal knausrig zu werden, oder?
Ja.
Sie sollen jetzt, die Aktionäre sollen jetzt 56 Milliarden Dollar Gehaltspaket für Elon Musk wieder einführen, was aufgrund der Performance dieses Jahr natürlich schon ein bisschen eine mutige Aussage ist. Es gab das ja schon bisher, aber das Alte ist von einem Gericht in steuerschonenden Delaware gekippt worden, weil das Komitee, das das Geld Elon Musk zugesprochen hat oder zugeschanzt hat, je nach Sichtweise, nicht von Elon Musk unabhängig gewesen sein soll, sondern eher so ein Beratungskomitee für ihn gewesen sein soll. Also ein Beratungskomitee hat quasi mit ihm dann ausgemacht, was er kriegt. Und das,
fanden die
halt nicht ganz so prickelnd in dem Gericht in Delaware. Jetzt will er den Firmensitz nach Texas verlegen, da muss er dann wahrscheinlich mehr Steuern zahlen, aber dafür bekommt er auch Geld. Dafür wird auch mal was billiger. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber berichtet und heute auch schon, dass dieses Tesla Full Self-Driving FSD jetzt ja nur mehr Supervised Full Self-Driving heißt, weil man eben aufpassen muss dabei. Und jetzt wird der Preis für das Full Self-Driving Abo immerhin halbiert. Also Netflix wird teurer und Tesla Abo wird billiger für Full Self-Driving. Was wiederum ein bisschen dieser Katie Wood-Aussage widerspricht, die sagt, der technologische Vorsprung von Tesla ist ja so hoch, dass sich damit dieses KGV rechtfertigen lässt. Ich habe da meine Zweifel.
Ja, ich ebenso. Gut, das war's dann wieder mal für Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an
Ziemlich gut veranlagt @kurier.at
oder
eine Postkarte an den Kurier, Leopold Ungar Platz 1 in A1190 Wien, zu handen, Robert Rivian Kledorf.
Ja, wir freuen uns über eure Anregungen, Wünsche, Beschwerden, Spott.
Auch gerne, auch gegen mich Spott und Hohn. Also ich habe auch schon viel, viel versenkt. Übrigens zum Thema Kursbildung. Ich würde wahnsinnig gerne sagen, wie viel die Evergrande-Papiere gerade wert sind. Nur an der Börse Stuttgart sind sie seit einer Woche nicht mehr gehandelt worden. Ich sehe keinen Kurs mehr. Ich kann's
also sagen. Vielleicht mag wer unserem Beispiel folgen und kauft sich eine Evergrande-Aktie nur so.
Nein, zum... Ich kann einfach sagen, du, wenn du Evergrande brauchst, ich habe da noch, ja, kann ich dir geben, ja, mach
kann, mal. Kann man euch einen Stop-Loss auf Evergrande setzen?
Du setzen kannst immer, also Order kannst immer eingeben, das ist kein Problem.
Aber 001 irgendwas?
Nein. Wie gesagt, wir müssen mal wissen, wo der Kurs steht.
Ja, okay.
Da wäre schon mal was gewonnen.
Stimmt.
Aber so kann es da gehen im Leben.
Ja, also wir freuen uns jedenfalls auf eure Post, in welcher Form auch immer, und verbleiben jetzt mit unserem üblichen Spruch.
Dass wir nämlich auch eine Facebook-Seite haben, die du wieder unterschlagen hast.
Auf Facebook. Da steht sich auf unserer Facebook-Seite. Wir sollten wieder ein bisschen mehr auf Facebook tun.
Wir sollten mal was posten vielleicht auch dort, das würde helfen. Ja.
Ja.
Aber wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, dann ist alles super, weil dann sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.